Leute, am Ende was in eigener Sache. Das hier ist erstmal die letzte Folge, die es jetzt kostenlos überall zu hören gab. Und bevor wir in Tränen ausbricht, vielleicht kurz danke an Podimo, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt. Ich finde das ganz großartig. Und es gibt die gute Nachricht, noch 30 weitere Folgen von In Extremköpfen warten auf euch. Ihr geht auf podimo.de/leon und könnt dann Podimo für 45 Tage komplett kostenlos testen. Neben In Extremköpfen gibt es da wirklich andere tolle Podcasts auch noch und spannende Hörbücher. Und abgesehen davon bin ich ja jetzt die letzten Shows auf Tour, da gibt es fast keine Tickets mehr, aber es wird demnächst eine neue Tour geben, also vielleicht sehen wir es nochmal live, haltet Augen und Ohren offen und abgesehen davon mache ich ja noch den Podcast Betreutes Fühlen mit Atze. Also genug Chancen, dass wir uns wiedersehen. Wenn ihr Bock habt, podimo.de/leon, guckt da mal rein, 45 Tage kostenlos, könnt weitere Folgen hören und ansonsten bin ich auch immer Freund davon, dass gute Inhalte auch ein bisschen was kosten. Podimo ist echt nicht teuer und ich finde, das lohnt sich richtig. Abgesehen davon gilt hier zum Schluss wie immer. Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
Ich wünsche mir eben, dass er oben sitzt und sagt, es geht mir gut, es tut mir leid, was ich den Angehörigen oder auch meiner Frau und meiner Tochter für einen Kummer bereitet habe, aber für mich war es der bessere Weg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Theresa Enke. Wer ihre Geschichte kennt, weiß, dass es in dieser Folge auch um Depressionen und Suizid gehen wird. Das als Hinweis vorab und vor allem der Hinweis vorab, dass die meisten Menschen aus ihren Depressionen rauskommen, dass Hilfe hilft. 0800 111 ist eine erste Adresse, wenn's akut ist, immer die 112 wählen und bitte glaubt's mir wirklich unbedingt, die Profis wissen, was zu tun ist und die Hilfe, die man dann bekommt, wirkt. Mit diesem Vorspann gehen wir jetzt in eine Geschichte, in der das erstmal alles völlig anders scheint. Am 10. November 2009 nimmt sich Deutschlands damaliger Fußballnationaltorwart Robert Enke, Theresas Mann, sein Leben. Er litt an Depressionen, was die Öffentlichkeit bis dahin nicht wusste, weil Robert es bewusst verheimlichte. Nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt stieg er aus seinem Auto, lief noch ein paar Meter die Bahntrasse entlang und warf sich dann vor einen Zug. Stell dir vor, du sitzt währenddessen zu Hause, dein Mann hat dir gesagt, er sei beim Training, aber er kommt nicht zurück und als du anfängst, ihm hinterher zu telefonieren, hörst du, Robert war heute gar nicht beim Training. In dem Moment nimmst du draußen die ersten Sirenen wahr, du läufst durchs Haus und findest einen Brief, seinen letzten Brief an dich. Theresa wird mit uns heute über Depressionen und Suizid sprechen, aber auch über unsere Leistungsgesellschaft und den Spitzensport und darüber, was es heißt, wenn deine Liebsten psychisch krank sind. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, weil es Millionen betrifft. Und auch wenn die Geschichte, die wir gleich hören, uns zu Tränen rühren kann, hat Theresa neben den düsteren Erfahrungen vor allem Hoffnung für uns dabei. Er hat das Leben geliebt, so steht es auf der Seite der Robert-Enke-Stiftung und trotzdem hat ihr Robby seine Depression nicht überlebt. Theresa weiß mittlerweile, wie sie das einzuordnen hat und hat für uns alle als Vorsitzende der Stiftung unzählige Tipps, die helfen, wenn Menschen um uns herum in die Depression rutschen. Theresa, es ist der 10. November 2009 und ich habe in einer Zeitung gelesen, es war ein Tag wie jeder andere für die Enkes bis 18.17 Uhr, als Robert vom Zug überrollt wurde und die Frage, was wäre, wenn, sei immer noch präsent, schreibt die Zeitung. Robert fuhr zum Training, du selbst mit Tochter Leila zum Arzt und die Wege hätten sich kreuzen können und dann wäre alles vielleicht ganz anders verlaufen. Für mich ist das so ein bewegender Moment, wenn man das so liest und ich frage mich, wie war dieser Tag für dich? Fing der auch an wie ein ganz normaler Tag?
Ja, weil ich voller Hoffnung war, dass dass es jetzt besser wird, weil er mir gesagt hat, er geht zum Training und sogar zweimal zum Training und ich wollte mit ihm nach Köln fahren, weil ich gedacht habe, das Spiel unentschieden, ein bisschen rauskommen, nochmal zum Psychiater, aber er sagte nein, er möchte trainieren Und wie gesagt, ich war guter Dinge und habe, Laila war ein bisschen krank, deswegen bin ich mit ihr zum Arzt gefahren, weil ich halt sehr vorsichtig bin, natürlich geprägt durch die Vorgeschichte mit der Tochter Lara. Und deswegen bin ich lieber öfter mal zum Arzt gefahren als zu wenig. Und ich weiß auch, ich bin noch danach mit ihr einkaufen gefahren und wie gesagt, Rinderfilet gekauft, wollte einen schönen Abend machen mit Feigen. Deswegen seitdem esse ich keine Feigen mehr. Und wollte es uns schön machen. Und ich war sehr ausgelassen, auch beim Einkauf. Hab Laila dann so im Einkaufswagen rumgewirbelt. Also das sind Sachen, da kann man sich dann immer noch dran erinnern. Ja, so hätte ich die vergessen unter normalen Umständen. Aber das weiß ich eben noch. Und ich war mehrmals unterwegs. Und auch die Haushälterin, die zu Hause war und eigentlich wusste, dass er beim Training ist, hat ihn vorbeifahren sehen. Oder ihr Mann sagte dann, guck mal, dein Chef fährt hier vorbei. Und das waren dann natürlich Momente, wo ich gedacht habe, aber klar, warum hätte sie mir Bescheid sagen sollen? Ja, er kann doch da vorbeifahren bei ihnen. Und der ist da auch Richtung Eilwisse da, wo er sich umgebracht hat, gefahren. Aber es war noch nachmittags, also er ist halt viel rumgefahren. Und natürlich, man fragt sich immer, was wäre gewesen, hätte ich sein Auto gesehen? Und manchmal denke ich mir, vielleicht war das auch von ihm so, ich fahre rum und vielleicht sieht mich jemand oder vielleicht sieht mich meine Frau. Und ich glaube, er war auch noch mal im Haus, als ich unterwegs war. Also es hätten sich die Wege treffen können, aber manchmal ist es dann, ja, steckt der Teufel dann im Detail. Ne?
Mhm. Wie erfährst du dann von Roberts Tod?
Ich war zu Hause, Laila krabbelte rum und ich habe das erste Mal, ich habe während meiner Schulzeit oder in der letzten Abiturzeit, fing damals diese Sendung Verbotene Liebe an. Und ich habe das dann durch Lara, durch Robby, ich habe das nicht mehr gesehen. Und irgendwie an dem Tag, ich weiß nicht warum, habe ich gedacht, jetzt guckst du dir mal Verbotene Liebe an. Und die geht halt genau von bis 18.20 Uhr, glaube ich, geht die. Und wir guckten und Laila krabbelte und ich wurde aber schon nervös. Ich guckte immer auf die Uhr, jetzt müsste er aber langsam da sein, habe ihn angerufen, war Handy aus und dann dachte ich, ja, warte noch mal ab. Und dann habe ich noch mal angerufen und habe keinen erreicht. Und dann habe ich den Jörg Neblung angerufen, seinen Manager und Freund. Habe ich gesagt, hast du was von ihm gehört? Und dann sagt er, nein, habe ich auch nicht. Und er meinte dann, ich soll den Torwarttrainer anrufen, weil er ja sagt, er hat Torwarttraining gehabt. Und der Jörg hat dann gesagt, nee, heute ist gar kein Training. Und ich habe schon gemerkt, er hatte dann Angst, dass er was Falsches gesagt hat, dass Robby vielleicht irgendwie eine andere Frau hat. Also ich habe gemerkt, er war so richtig hin und her gerissen. Und ich stand in der Küche und ich habe da schon geweint, habe gesagt, ich bring dich um, wenn du es nicht selbst getan hast. Das weiß ich noch. Ich war so verzweifelt und dann habe ich Sirenen gehört überall. Und dann, ich wusste es natürlich noch nicht, aber es war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und dann hat der Jörg Neblung hat dann zu mir gesagt, guck, ob er dir irgendwas hinterlassen hat, ob er irgendwo was ist. Und dann bin ich hoch in seine Dunkelkammer, wo er sich dann immer zurückgezogen hat. Und da lag dann der Abschiedsbrief. Und von daher denke ich, dass er noch mal im Haus war, weil davor war die Haushälterin früh da und die hätte den gesehen. Also, aber auch das weiß ich nicht. Also das war ganz furchtbar. Und ich hatte Jörg am Apparat und seine Frau damals sagte, sie hätte noch nie so einen, da kann ich mich aber auch nicht dran erinnern, so einen Schrei gehört, den ich dann ausgestoßen habe, als ich diesen Brief in den Händen hatte. Und ja, und da war es mir klar, aber da war natürlich immer noch Hoffnung, ja, dass da, dass er es vielleicht nicht getan hat.
Aber es ist schon so klar für dich, dass du sagst, obwohl es ja so ein paar Minuten nur sind, bei der Verspätung jetzt hier, dass du alle anrufst, dass du versuchst, die Leute zu aktivieren und dann merkst, wenn du es nicht getan hast, dann bringe ich dich um, weil du so wütend wirst auf ihn. Das stelle ich mir dann jetzt gerade so vor, als wäre das für dich einfach schon etwas gewesen, wo du, ja, korrigier mich, aber irgendwie auch mit gerechnet hast.
Ja, wir haben auch drüber gesprochen. Wir haben auch über Selbstmord gesprochen und ich habe ihm dann immer gesagt, Robby, stell dir doch mal vor, wenn ich dann am Grab bin und das ist Lara und wir haben drüber gesprochen. Er fragte mich auch mal, das eine kam, dieses Knocking on Heaven's Door, dieses Lied und er so, kannst du das immer noch nicht hören, weil ich das so irgendwie, also er hat da schon mit mir dann auch so ein bisschen, also hat es dann auch oft, wollte er drüber reden und auch so ein bisschen provoziert, also im Positiven, er wollte drüber reden und wir haben drüber geredet und ich habe ihm gesagt, dass das ganz, ganz schlimm seine Gedanken und dass ich natürlich glücklich bin, dass er mit mir drüber redet, weil ich dachte immer, solange der Zugang noch da ist, dann ist es, also kann sozusagen nicht so viel passieren, aber natürlich, deswegen war ich so, es gab genug Szenen, wo ich nach ihm gesucht habe und wo er mich auch, das steht ja auch im Buch, wo er in Köln dann sagte, er rief mich an, er steht auf einer Brücke und überlegt oder hat sich überlegt, also wo ich dann versucht habe, in der Nationalmannschaft jemanden zu erreichen, aber ich bin nicht rangekommen, weil es kann sich ja jeder als Frau ausgeben und an sein Handy ist er nicht gegangen. Also es waren, haben sich davor schon schlimme Szenen abgespielt, aber ich dachte, wie gesagt, jetzt ist es gut, aber als er dann nicht zu erreichen war, irgendwie, ich glaube, man spürt das als Frau, wenn man sich so nahe steht, ob diesmal was Schlimmes passiert ist und das habe ich dann gespürt. Ich habe es gewusst, also irgendwie.
Aber als er losfuhr erstmal zum Training, war es ja ganz anders. Da hast du ja eben gesagt, da warst du eher so euphorisch. Er fährt endlich wieder los, machst Späße mit eurer Tochter im Supermarkt, hast eine richtig gute Stimmung.
Ja, und er hat ja auch, er kam dann auch nochmal zurück, das weiß ich ganz genau. Laila saß in dieser Kinderwippe am Boden, ich habe gerade die Hunde gefüttert und das war ja immer ein Riesenspektakel mit 9 Stück, die dann um sie dann rum waren. Und er 9 kam Hunde. Nochmal rein. Ja, wir hatten 9 Hunde. Und 2 Katzen, haben wir alle aus dem Ausland mitgebracht. Und dann kam er noch mal rein und hat Laila einen Kuss gegeben. Weil ich noch sagte, hast du was vergessen? Da sagt er, nee, ich wollte Laila noch mal einen Kuss geben. Und auch das war für mich so eine Szene, die so wundervoll war. Und am Abend davor hat er mir noch mal gesagt, ich liebe dich. Und ich habe ihn in den Arm genommen und gesagt, wir schaffen das. Das sind Szenen, also die haben sich bei mir eingebrannt, weil das ist, ja. Man reflektiert ja alles. Jeden Satz, alle, also jetzt habe ich die Zeit nicht mehr so im Kopf wie noch vor 9 Jahren oder 8 Jahren. Aber die entscheidenden Momente, die werde ich auch nie vergessen. Ne?
Ich muss jetzt gerade erstmal schlucken, weil genau wie du beschreibst, schon jetzt hier aus dieser Distanz und als jemand völlig unbeteiligt ist, finde ich, gibt einem das so krass, gerade so ein Kopfkino, dass man sich das vorstellt, ne? Wie du dann jede Szene versuchst zu analysieren, wie dann plötzlich alles so ein Gewicht bekommt. Wenn du sagst, als Frau hast du es dann sofort gespürt, war das dann schon an dem Abend selbst, als du da die Sendung Verbotene Liebe zu Ende geguckt hast oder als das endet, so dass du merkst, oha, jetzt macht das plötzlich alles Sinn?
Ja, ich war nervös und als dann der Jörg Sievers sagte, er hatte kein Training, dann war das natürlich, ja. Also für mich war es ist da erstmal, ich bin da sozusagen, ich bin nicht zusammengesackt, aber ich konnte nicht mehr und das war so schlimm und als ich dann den Brief gefunden hatte, das war, habe ich zwar immer, ich habe dann den Psychiater angerufen, ich sag Valentin, meinst du, er hat's getan? Und dann sagt er so, das ich hoffe nicht, sagt er, Terry, ich kann es dir nicht sagen, aber ich hoffe nicht und ich wollte einfach von ihm hören, dass er zu mir sagt, nein, der macht das nicht oder was Quatsch war, was soll Valentin, der weiß das ja nicht. Aber ich weiß, ich habe dann halt die Haushälterin angerufen und habe gesagt, du musst kommen, ich muss nach Robby suchen. Und ja, und dann ist sie gekommen und er hat dann eben Laila übernommen und dann ist eine befreundete Nachbarin mit mir halt losgefahren und dann bin ich auch erstmal zum Friedhof, weil ich dachte, er ist vielleicht bei Lara, irgendwie, dass er sich da hingesetzt hat. Nee, und da hatte ich dann auch am nächsten Tag oder ein paar Tage danach habe ich gesehen, dass er auf das Herz geschrieben hat, Lara, Papa kommt. Ja, also das ist, war schlimm. Also meine Mama behauptet zwar, sie hätte das geschrieben, aber das hat sie nicht geschrieben. Ich kenne Robbys Schrift und es macht auch gar keinen Sinn. Also sie sagte, aber das war 1:1 Robby, aber das sind dann so Sachen. Er wurde ja auch am Friedhof gesehen, er war nochmal am Friedhof und war bei ihr und das passt auch zu ihm. Und ich habe ihn dann gesucht, wir sind in den Wald reingefahren, aber ich hatte dann auch Angst und irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt, dass halt die ganzen Rettungsfahrzeuge Richtung Alvesse fahren und dann sind wir hinterher gefahren und als dann der Seelsorger auf mich zukam oder als sie gesagt hat, ich soll warten und sie haben mich gefragt, warum ich so früh beim Unfallort war. Und dann habe ich gesagt, weil ich gesucht habe. Aber da wusste zum Beispiel die Polizei oder die Martin Kind, der Präsident, der wusste es, glaube ich, schon vor mir so ungefähr, weil die Feuerwehrleute das ja schon bekannt gegeben hatten. Das war kurz danach in der Zeitung.
Wenn du dann da ankommst und man fragt, warum sind sie so früh hier, dann ist vielleicht ja auch noch so ein Ermittlungsgedanke, ne? Denn
genau,
das müssen wir ja mal dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt weiß ja nahezu niemand, was mit Robert wirklich los ist. Und das wird ja in dieser Geschichte gleich noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber erstmal nochmal an diesem Ort dann, an diesem Ort des Suizids, kommst du da klar oder ist das völlig überwältigend?
Das war verschwommen. Ich weiß, es gibt ja auch Filmaufnahmen und so. Die haben ja sofort, da war ja schon Presse da. Also es gibt Filmaufnahmen. Also von daher war die Presse schon alarmiert, bevor ich es überhaupt wusste. Und als dann der Seelsorger kam, war es mir klar und ich habe dann halt nur gesagt, ich möchte zu ihm. Und dann haben die gesagt, dieser Spruch, den man aus dem Krimi kennt, oder behalten sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Und ich wollte eigentlich mich durchsetzen, aber habe es dann nicht getan. Ich habe dann doch Angst bekommen und dann habe ich es nicht getan. Und habe dann seine Mutter angerufen, seinen Vater angerufen, meine Eltern angerufen und habe das dann erzählt, bevor sie es aus der Presse erfahren. Und dann hat man mir den Seelsorger zur Seite gestellt, aber das hat mir gar nicht.
Hilft sowas?
Gar nicht. Also mir nicht.
Ja.
Also der ist halt mitgefahren. Ich glaube, es waren alle überfordert und wir sind nach Hause ins Haus und da war schon Presse und also es war, also man kann sich so im Nachhinein, was da passiert ist und los war, man kann sich das ganz schwer vorstellen. Das Haus war voll und ich war wie in Trance, glaube ich, so.
Behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Die Vorstellung, an den Gleisen anzukommen, an denen sich dein Mann das Leben genommen hat, ist unerträglich. Theresa sagt, sie war wie in Trance. Sie hat es irgendwie schon geahnt, sie hat gespürt, dass etwas nicht stimmt und sie wusste, dass Robert Suizidgedanken hatte. Und dennoch ist dieser Moment, als sie es erfährt, ein riesiger Schock für sie. Und das kann man verstehen, oder? Denn auf so etwas bereitet einen nichts vor. Noch am selben Tag berichten alle Zeitungen bundesweit von Robert Enkes Tod in großen Schlagzeilen. Die Bestürzung über die tragischen Umstände, den Suizid des talentierten Torhüters, ist groß. Robert Enke hat in seiner Fußballkarriere 196 Bundesligaspiele bestritten, die meisten davon für Hannover 96. Aber er spielte in seiner Laufbahn auch für andere Vereine. Unter anderem für den portugiesischen Traditionsclub Benfica Lissabon, wo er es als Torwart bis zum Kapitän brachte. Eine weitere Station war der große FC Barcelona. 8-mal stand Enke im Tor der deutschen Nationalmannschaft und war auf dem besten Weg, die deutsche Nummer 1 für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika zu werden. Ein Macher, ein Leistungsmensch, ein Spitzensportler. Doch die Eckdaten über die außergewöhnliche Profilaufbahn verraten im Grunde nichts über den Menschen hinter den reinen Fakten. Robert wird Zurückhaltung auf und neben dem Platz nachgesagt. Er galt als bescheiden und wurde für sein unaufgeregtes Verhalten in der verrückten Welt des Fußballs sehr geschätzt. Privat erlebten er und Theresa 2006 einen schweren Schicksalsschlag, als ihre Tochter Lara stirbt. Im 5. Schwangerschaftsmonat erfuhren Robert und Theresa, dass Lara mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kommen wird und damit nur eine geringe Lebenserwartung hat. So musste das Paar entscheiden, ob sie das Kind, auf das sie sich so gefreut haben, behalten wollen oder nicht. Lara kommt 2004 zur Welt und verbringt die ersten 7 Monate im Krankenhaus, 4 davon auf der Intensivstation. Einmal bleibt ihr Herz stehen, ein anderes Mal erleidet sie einen Hirnschlag. Zwar wird sie immer wieder gerettet und darf schließlich auch nach Hause, doch nach 2 Jahren stirbt sie, in diesem Fall, an einer vergleichsweise kleinen Operation. Welche Folgen das für die Familie hatte, wird Theresa uns noch erzählen. Später adoptieren die beiden dann Tochter Laila. In Roberts Abschiedsbrief versichert er seine Liebe für Theresa und für Laila. Wenn man doch eine Tochter und eine Frau liebt, wieso lässt man sie zurück? Ich weiß, dass das vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, aber darum ist diese Geschichte so unglaublich wichtig. Denn wir müssen verstehen, dass Robert Enke eine schwere und auch potenziell tödliche Krankheit hatte. Denn nichts anderes ist eine Depression. Und wie bei allen schweren Krankheiten kann man den Kampf verlieren. Das sagt Theresa ganz klar. Wichtig ist trotzdem nochmal, ich habe das eingangs schon gesagt, die große Mehrheit schafft es. Denn Therapien helfen zielsicher. Warum das bei Robert nicht geklappt hat, darüber reden wir noch. Wir sind ganz tief in der Depression gestartet. Um Roberts und Theresas Geschichte aber wirklich zu verstehen, gehen wir jetzt an den Anfang. Gab es einen Punkt in der Vergangenheit, an dem alles begann?
Die letzte Depression, die er nicht überlebt hat. Da ging es im Trainingslager, also wir waren am, wie gesagt, Ende Mai, das habe ich auch schon oft erzählt, aber das ist für mich so sinnbildlich. Die Bild-Zeitung titelte Papa, weil wir gerade Leila adoptiert hatten am 1. Mai und Papa Enke fliegt als Nummer 1 nach Lissabon. Wir haben da ein Haus und wir hatten da Urlaub gemacht und haben Leila mitgenommen und Papa Enke fliegt als Nummer 1. Und er war wieder Papa oder er war ja immer Papa, aber hat dann nochmal eine Tochter geschenkt bekommen. Ja. Und Jogi Löw hatte gesagt, er ist die Nummer 1, er plant mit ihm. Wir hatten Urlaub, es war alles perfekt. Also
Es passt.
Und wenn man sich das vorstellt, dass das Ende Mai war und im November hat er sich umgebracht, das ist Wahnsinn. Und er sagte nur im Trainingslager, er fühle sich nicht so gut und er wisse nicht warum. Und ich sag, gib dir Zeit. Und das ging so sukzessive, wurde das schlechter. Und dann hat er gesagt, das erste Spiel hat er sich nicht gut gefühlt. Dann war natürlich dieser Konkurrenzkampf, der von den Medien geschürt wurde, mit ihm und René Adler. Und das war dann alles ein bisschen schwierig. Und dann, ich weiß, Lara hat am 31. August Geburtstag und da waren wir am Grab und hat er noch gesagt, soll ich zur Nationalmannschaft fahren, zu der Vorbereitung? Und habe ich gesagt, ja, mach das auf alle Fälle. Und du kannst ja immer noch abbrechen. Und da hat er dann auch abgebrochen nach ein paar Tagen, hat er unterm Vorwand eben, dass er da nicht bleiben kann.
Wenn er dann zurückkommt, eigentlich ist alles perfekt. Nummer eins, eure, ja, ich sag mal, neue Tochter. Ja. Wie kommt er denn dann zu dir zurück nach Hause aus dem abgebrochenen Trainingslager? Ist ja erstmal gefühlt ein riesiger Misserfolg an der Stelle.
Riesig.
Oder wie nehmt ihr das wahr?
Das wusste ich schon, weil das war das Gleiche damals in Istanbul bei Fenerbahce, wo das dann halt nicht ging und er dann gesagt hat, ich breche jetzt ab. Und ich wusste, wenn er das abbricht, ja, dann ist Katastrophe. Ja, aber trotzdem tat er mir auch so leid. Also er wollte da weg und das war das Gleiche im Trainingslager. Natürlich nicht so extrem, aber es war eine Niederlage und das war für ihn ganz schlimm. Und danach ist er auch nach Köln gefahren zu dem Psychiater. Er wollte auch dann nicht zu Hause bleiben. Also er wollte dann eben zum Psychiater und hat sich da behandeln lassen. Kam dann wieder und ihm ist ja die Zeit weggelaufen mit dieser, es wurde ja dann, glaube ich, eine Darmerkrankung oder ein paar Ärzte waren eingeweiht, denen war auch nicht wohl bei der Sache und ja, und dann musste er irgendwann wieder ran und hatte aber kurz davor, das war im Oktober, sagte er, es waren 2 Tage, sagte er auf einmal, ich fühle mich besser. Und ich so, echt, fühlst du dich besser? Oh, mach lang, ja, super. Und nee, ich fühle mich besser. Ich bin dann auch zum Reiten gegangen und saß da auf meinem Pferd und dachte noch so, wow, soll das jetzt wirklich auf einmal vorbei sein? Also so gekommen aus dem Nichts diesmal und vielleicht wieder gegangen? Das wäre ja toll. Und ja, und dann war ein Spiel, da konnte er noch nicht spielen, weil er ja da noch verletzt war sozusagen. Ja. Und da hat der Flo Fromlowitz gespielt und der hat davor schlecht gespielt. Und er war dann mit im Stadion und die Mannschaft hat ihn da so, den Flo, weil die, für den war das natürlich auch eine ganz schwere Situation, für den zweiten Torhüter.
Das war der Ersatzkeeper.
Genau,
ne?
Ja. Genau. In dieser Situation, Robert, der Star und der super Leistung, auf einmal wurde er reingeworfen und hat keine guten Leistungen gebracht und die Mannschaft hat oft verloren und er wurde halt dann auch von den Medien, ja, ist nicht so gut. Und dann haben die ihn für dieses Spiel, haben die ihn so aufgebaut und oder dieser Zusammenhalt und einer hat auch, ich weiß nicht, im Stadion war immer ein Bild von Robby und in der Kabine oder so, da wurde ein anderes Bild drüber gehängt. Aber nur für das Spiel, aber das war von Flo, ja, nur so, wir sind eine Mannschaft und da gehört er ja natürlich dazu und wollten ihn praktisch stützen. Und Robby kam in die Kabine rund oder ist in die Kabine, kam dann wieder zu mir hoch und sagte, die haben mein Bild überhängt. Und dann sage ich, aber das machen sie jetzt halt fürs Spiel. Du bist, da gibt's gar keinen Zweifel. Aber für mich war das jetzt gar, aber klar, für ihn war das schlimm in der Situation.
Ah, ja. Und ja.
Dieses Spiel wurde gewonnen, der Flo hat auch super gehalten und die Mannschaft ist halt so zusammen, hat sich umarmt und das, die hätten ihn genauso mit reingenommen, aber er saß halt auf der Tribüne und hat gemerkt, ich bin gerade kein Teil mehr von der Mannschaft.
Mhm.
Und das hat ihm auch schwer zugesetzt.
Und das ist ja sicherlich auch wieder diese verzerrte Wahrnehmung, ne? Ich bin eine Belastung, ich bin der Ausgegrenzte, die würden mich gar nicht mehr haben wollen.
Man braucht mich nicht. Ja, und aber ob das der Ausschlag war, dass er jetzt dann, glaube ich nicht, ja, weil ja, er war so instabil. Das sind nur so kleine Faktoren, die dann, wo ich merke, so, oh, das hat ihm jetzt zugesetzt und danach sind wir nach Hause gefahren und von da an wurde es auch nicht mehr besser.
Nicht mehr besser heißt dann was? Also wie sah euer Alltag aus? Wie sieht ein Alltag aus mit einem Leistungssportler, mit einem berühmten Star in Deutschland, jemand, den so viele mögen, der aber schwer depressiv ist. Wie lebt man mit dem zusammen?
Das war schon schwer. Das war ja kein normales Zusammenleben in dem Sinne. Er hat dann eben in dieser Dunkelkammer oben geschlafen, weil er nachts nicht mehr schlafen konnte.
Was heißt das, Dunkelkammer?
Er hat alles zugemacht, also die Fenster, und hat sich dann dort in das Bett gelegt. Wenn er nach Hause kam, ist er hochgegangen und hat sich da in dieses Zimmer gelegt. Ich weiß noch, der Psychiater sagte zu mir, setz dich einfach zu ihm, gib ihm das Gefühl, du bist da. Aber das hat den dann genervt. Ja, er wollte dann seine Ruhe haben. Und für mich war das auch eine ganz schwere Situation, weil wir haben dann ja die Therapiesitzungen über Telefon hat er gemacht und da hat er natürlich auch nicht immer die Wahrheit erzählt, weil am Telefon kann er viel erzählen und ich habe dann irgendwann immer gesagt, nee, das stimmt nicht, dem geht's nicht gut und ich war halt da so ein bisschen so zwischendrin, ich war keine Therapeutin, aber ich war, oft war ich in der Rolle des Aufpassers. Und die Rolle hat mir auch nicht gefallen. Oder ich habe ihn dann zum Training gefahren. Man sagte mir, das soll er jetzt nicht mehr alleine sein. Ja. Und dann bin ich immer mit ihm zum Training gefahren. Also ich,
wie so eine Mama,
ja,
ein bisschen, was du ja nicht bist.
Nein, und das war nicht gut. Also das tat ihm nicht gut, das tat mir nicht gut. Und ich habe ihn da auch übergangen. Ich habe dann auch gesagt, ich muss das machen. Ich habe Angst, dass du dann halt nicht nach Hause kommst oder so. Ich fahre mit. Und das war schwierig. Man hat sich auch immer an so Situationen geklammert. Wenn er mal besser drauf war, dann war das gleich so, oh, wie schön. Und dann halt, wenn er wieder ganz den Kopf zur Seite geneigt hat und leer geguckt hat. Also ich sage immer, wenn Depressive noch weinen können und Emotionen zeigen, dann ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn die dann irgendwann leer sind, der Blick ist leer, die Emotionen sind leer, dann muss man sich ganz schnell Hilfe holen. Ja.
Du hast mal in einem Interview gesagt, ich habe mit einer Hülle zusammengelebt. Mhm. Ist das dann, was du gerade beschreibst?
Ja, es war nicht mehr mein Mann, aber ich habe eben Kraft daraus gezogen, weil wir das ja schon mal hatten. Er hatte ja schon mal eine schwere Depression und da war ich auch und da hat er auch Tagebuch geführt und das haben wir uns dann öfter mal auch wieder durchgelesen und er war dann selber erstaunt über seine Gedanken. Und
was stand da so drin?
Ja, eben, dass er leer ist im Kopf, dass er keine Freude mehr am Leben hat, dass er keine Liebe geben und empfinden kann und so weiter. Und dann wurde es ja immer besser. Er hat ja dann auch nach dieser, wo es ihm so gut ging, also das war ja nach Istanbul, wo er dann zu Jörg Neblung nach Köln gezogen ist und jeden Tag Therapie hatte bei Valentin Marxer. Und da ging es ihm wirklich, am Anfang war es ganz schlimm auch. Und Jörg rief mich dann manchmal an und sagt so, boah, heute ist ganz, ganz schlimm. Ja, was soll ich tun? Und ich war einfach mal froh, diese Verantwortung abgegeben zu haben. Ich war in Barcelona.
Und dann kommt der Anruf und man will plötzlich wieder doch, dass du hilfst.
Nee. Er hat mich nicht gefragt. Er sagte nur so, boah, das ist ja schon krass, wie heute.
Ah, okay.
Wir haben dann, er hat dann mit ihm so 1 bis 10. Und Robby musste dann immer sagen, wie geht's ihm heute? Und oft war es halt 1 nur. Aber trotzdem hatten die auch Spaß. Also das war, wurde dann langsam besser und jeden Tag Therapie. Er war vom Fußball weg. Ja, das war, er war komplett draußen, ja, weil er ja keinen Verein mehr hatte. Und konnte sich dann erholen und hat dann auch angefangen mit Gedichten zu schreiben, also Gedichte zu schreiben, hat dann für mich so einen Adventskalender gemacht mit jedem Tag einen Reim. Und das, also wunderschön, also witzig. Und am 24. war dann dieses Gedicht dann vollendet. Und da hat man gemerkt, ihm ging es richtig gut. Also deswegen sage ich, wenn jemand eine Depression behandeln lässt und sich dann drauf auf die Genesung konzentriert, dann geht man gestärkt daraus hervor. Also der war danach wirklich mit sich selbst im Einklang. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Ja, das war toll. Und ich wurde dann auch schwanger. Also da waren wir auch wieder auf diesem Höhepunkt. Also das war, alles war gut. Er ist nach Teneriffa, klar, ja, in die zweite Liga. Aber auch da war er zufrieden und hat da
das so Leben wieder an Nummer eins irgendwie. Ne?
So das wie Leben an Nummer eins. Und der ja. Sport war auch nicht so wichtig, weil er auf Teneriffa hat er so eine kleine, ja, wie so eine Studentenwohnung gehabt. Mhm. Und er war für sich. Und es tat ihm auch mal gut von mir, auch getrennt zu sein, sein eigenes Leben zu leben und sich selber Freunde zu suchen. Ich war ja schon immer die da vorangegangen ist. Frauen machen okay. das ja oft, die dann für das soziale Umfeld...
die Socializerin.
Ja, genau.
Ja,
und so konnte ich bin dann ihn besuchen. Ich bin alle zwei Wochen da hingeflogen und er konnte mir dann das seine Insel zeigen und es ging ihm wirklich so gut und wir waren so happy, ich schwanger, das Leben hat uns wieder gehabt und dann der nächste Rückschlag, in dem wir erfahren haben, dass Lara so krank ist.
Wenn jemand eine Depression behandeln lässt, dann geht er gestärkt daraus hervor. Theresa beschreibt uns ein typisches Auf und Ab. Gerade hat das junge Paar die erste depressive Phase von Robert überwunden. Die beiden genießen das Leben, doch dann kommt die Nachricht, dass ihr erwartetes Kind Lara krank ist. Ein großer Schicksalsschlag als Trigger für eine neue depressive Phase? Gut möglich. Solche äußeren Faktoren können eine Rolle bei der Entstehung einer Depression spielen. Doch ich habe unter anderem mit Professor Hegerl von der Deutschen Depressionshilfe dazu gesprochen. Und der sagt ganz klar, die äußeren Umstände werden oft überschätzt. Es ist schrecklich, wenn das eigene Kind stirbt. Aber Theresa wird nicht schwer depressiv, obwohl sie dieselbe Erfahrung macht wie Robert. Deutlich wichtiger als die äußeren Umstände, so Professor Hegerl, sind unsere Veranlagungen. Wenn nächste Verwandte Depressionen haben, ist das Risiko, selbst zu erkranken, um 50% erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Das zu wissen ist unglaublich wichtig, weil es natürlich ein Stück weit vom Druck befreit. Wie oft macht man sich Vorwürfe, hätte ich doch nur den Job behalten, wäre es nicht zu der Scheidung gekommen oder, dann wäre ich vielleicht oder die Person, die mir wichtig ist, gar nicht erst in die Depression gerutscht. Aber hierzu nochmal ganz klar, es sind viel seltener die äußeren Umstände als unsere eigene Verletzlichkeit, für die wir, sehr oft aufgrund von Genen, überhaupt nichts können. Und auch noch wichtig ist zu wissen, dass eine Depression jeden treffen kann. In Deutschland leiden 5,3 Millionen Menschen daran. Wenn jeder dieser Menschen nur zwei Personen hat, die ihm nahestehen, dann wächst die Zahl der direkt und indirekt Betroffenen ins Riesige. Und das wird oft nicht bedacht, aber eine Depression kann eine ganze Familie betreffen oder eine Beziehung oder ein Team. Was macht die Depression mit den Angehörigen, mit den Menschen, die den Depressiven nahestehen? Theresa hat uns schon beschrieben, dass sie sich teilweise eher in einer Therapeutinnen- oder Elternrolle gesehen hat, als in der der Ehefrau. Wie lernt Theresa für sich, mit der Krankheit ihres Mannes umzugehen?
Ja, man muss halt für sich lernen, eben, dass es eine Krankheit ist. Man muss das akzeptieren, dass dieser Mensch dann mit sich so viel zu tun hat, dass er keine Gefühle mehr aufbringen kann für den anderen Mensch. Ja? Und es ist ja, das hatte ich auch schon gesagt, es ist ja so, als wäre dann mein Kind sozusagen gewesen, weil er war ja nicht mehr mein Mann, weil er leider oder durch diese Krankheit nicht mehr funktionierte. Also er hatte Schwierigkeiten, also nicht, dass ich ihn anziehen musste, sondern er hatte aber Schwierigkeiten, sich anzuziehen. Es ist alles verlangsamt, wo ich gesagt, Robby, zieh dich doch an, lass uns das und mal, lass uns rausgehen. Also du bist immer hin und her gerissen zwischen, überfordere ich ihn jetzt, übergehe ich ihn oder mache ich zu wenig? Und ich habe dann irgendwann halt für mich auch gesagt, ich bin keine Therapeutin. Ich bin da, aber ich habe mein Leben schon komplett auf ihn angepasst. Und ich war gut drauf, wenn er gut drauf war. Aber halt immer so, oh, so ein bisschen so, ist es jetzt so? Und wir haben auch gelacht oft. Der Rob mit dem kaputten Kopf, hat er immer gesagt. Und er war halt nicht so stabil wie andere. Wenn dann irgendwas war im Training, damals auch Lissabon, wo dieser Torwarttrainer Samir Shaker, also wo er seine Leistung hat schwinden sehen, das ging ihm dann nahe. Er war halt auch mit Leib und Seele Sportler und er hat auch so Rituale gehabt mit Handschuh waschen und in der Dusche. Das haben mir dann auch die Spieler, hat er mir auch schon mal erzählt. Aber wenn es zu Hause ist, habe ich da, man hört das dann, aber es ist dann nicht so entscheidend. Aber so rückblickend fand ich das schon interessant, was er da für Rituale hatte, eben auch mit diesen Handschuhen und dass er sich die Spiele auch so oft immer angeguckt hat. Er hat die ja dann richtig analysiert, was mich auch genervt hat, weil ich gesagt habe, kannst du nicht mal, es gibt doch auch noch was anderes außer Fußball. Und da war er schon sehr genau, ja.
Wenn er da so genau ist und wenn es ihm da so um Leistung geht, dann frage ich mich, wie man das unter einen Hut kriegen kann. Ne? Und ich glaube, das muss ja auch eine riesige Herausforderung sein. Der Hannover 96-Chef Martin Kind hat damals am Tag danach gesagt, sie ist eine beeindruckende Frau, sie hat meinen größten Respekt, verletzlich wirkte sie und doch stark über dich. Und ich habe mich gefragt, hätte man das auch über Robert gesagt, wenn er sich öffentlich zu seinen Depressionen geäußert hätte? Hätte man dann auch gesagt, Mensch, klasse und viel Respekt und verletzlich wirkt er. Vielleicht im ersten Ansatz, aber eigentlich wird doch von den Spitzensportlern einfach nur Leistung verlangt. Und wie die abliefern, das heißt egal, aber das steht ja im Vordergrund.
Also ich glaube, jetzt wäre das kein Problem. Jetzt würde so reagiert werden oder im besten Fall gar nicht reagiert werden, sondern einfach Robert Enkel hat eine Depression, nimmt sich kurz raus und kommt dann wieder. Oder wir gucken, wie lange ausfällt, wie es halt bei anderen Verletzungen auch ist. Ich glaube, damals hätte das wirklich schon Wellen geschlagen. Also zwar nicht so, wie Robby meinte, es würde mehr Aufsehen geben, wenn er sich outet, als wenn er sich umbringt. Wo ich auch,
das war seine Sichtweise.
Ja, wo ich gesagt habe, Robby, sag mal, also das weiß ich noch, wir standen vor dem Bad, wo ich gesagt habe, was sagst du denn? Also das ist, also mir manchmal fehlt mir dann auch die Worte, wo ich sage, das ist überhaupt nicht wahr, was du sagst, überleg doch jetzt mal. Und aber ich glaube, es hätte schon große Wellen geschlagen. Also klar, damals gerade der Kampf, Nationaltorhüter, dann hätten Medien wahrscheinlich gesagt, so jetzt hat René Adler, der muss jetzt spielen. Also es wäre anders damit umgegangen worden als jetzt, aber nichts steht gegen das Leben. Also deswegen, also es wäre alles besser gewesen. Und aber ich kann seine oder konnte damals seine Angst verstehen.
Ich meine, das ist ja auch, du sagst zwar, da hat sich was getan, aber nicht vom Tisch. Ich denke sofort an Naomi Osaka, die Tennisspielerin Nummer 2 der Weltrangliste, die sich jetzt von den French Open zurückgezogen hat, weil sie seit Jahren auch, sie sagt auch wegen des medialen Drucks, mit Depressionen kämpft. Und da gab es von dir diesen starken Satz dazu, ich wünschte, Robby könnte das jetzt sehen, was gerade passiert. Mhm. Nimmst du das schon so wahr, dass sich das heute verändert? Weil bei der Tennisspielerin hatte ich jetzt schon das Gefühl, nee, Moment mal, da ist die Akzeptanz, ja, da sagen zwar alle, es passt schon, aber die ist jetzt auch raus und gebrandmarkt und wenn du die jetzt googelst, kommt immer nur das als Thema.
Natürlich, sie ist jetzt erstmal sozusagen Vorreiterin. Wir haben nicht so viele aktive Sportler, die so hochklassig sind, die sich dazu bekennen. Ja, das muss man sagen, sie ist Vorreiterin. Und bei ihr hat es natürlich dann auch ein bisschen Wellen geschlagen, aber nur kurz. Und ich finde, die Medien sind gut damit umgegangen.
Ja?
Ja, finde ich schon. Also es wurde berichtet und am nächsten Tag war dann auch schon wieder was vom Tisch oder was ich mitgekriegt habe. Und ich habe dann zwar auch gesagt, es wäre schön gewesen, wenn gar nichts berichtet worden wäre, aber trotzdem hat sie einen Anstoß gegeben. Und ich glaube, es wird auch jetzt, es muss möglich sein, auch von den Verträgen her, dass wenn man sich nicht so gut fühlt bei einer Pressekonferenz, dass man auch mal sagen kann, ich möchte heute nicht sprechen, ja, ohne sich groß erklären zu müssen. Ja, das muss dann auch mal akzeptiert werden. Und natürlich sehe ich ein, dass es Verträge gibt, aber da muss auch mal auf die Sportler dann Rücksicht genommen werden. Und ich war wirklich positiv überrascht, dass da das so angenommen wurde und das tut mir um die Tennisspielerin sehr leid, aber sie wird zurückkommen, ja, und sie wird vielleicht dann offen auch drüber sprechen können. Klar, bei Individualsportlern, sage ich, ist es vielleicht auch immer noch so ein bisschen einfacher, weil die nur für sich selbst verantwortlich sind. Also in der Mannschaft ist es vielleicht noch ein bisschen anders gelagert.
Ich denke dabei immer, dass man ja einerseits vielleicht so diese Anspruchshaltung hat, ja, du bist aber nun mal Spitzensportler, natürlich musst du Leistung liefern und natürlich, wenn du krank bist, wie bei einem gebrochenen Bein, kannst du das nicht, also ist klar, dass du raus bist. Und andererseits habe ich dann wiederum den Eindruck, es ist so die Speerspitze dieser sowieso so leistungsgetriebenen Gesellschaft, wo immer erwartet wird, du musst funktionieren, du musst liefern, du musst können, machen, tun und auch wenn es dir nicht so gut geht, ja, dann halt doch die Präsentation in der Firma trotzdem, schlepp dich zur Arbeit, stell dich nicht so an. Und denk dann manchmal, da ist es vielleicht wirklich so, so wertvoll, wenn dann auch im Spitzensport gesagt wird, ja, ich bin an der Weltspitze und möchte auch bleiben oder möchte da wieder hin, aber jetzt gerade geht's nicht.
Ja, es ist natürlich, und das werden wir nie ändern können, es ist Leistungssport und wenn dann der erste Torhüter ausfällt, egal aus welchen Gründen, damals ist Robbie ins Tor gekommen, weil Uwe Kamps einen Bänderriss hatte, Achillessehnenabriss. Das war auch, für Robbie war das eine Chance und für Uwe war das ganz furchtbar in dieser Situation. Das ist so und wir werden den Sport nicht ändern können. Und natürlich lauern die anderen Spieler auf die Gelegenheit, so wie auch Robbie gelauert hätte und gelauert hat. Aber das können wir nicht ändern. Aber für mich ist es wichtig, dass im Vorfeld mit den Spielern gesprochen wird, in den Nachwuchsleistungszentren, dass man sagt, natürlich müsst ihr gucken, dass ihr immer euer Bestes gebt, aber geht nie über die Grenze, weil das kommt wieder zurück. Also dann lieber mal pausieren und dann wieder zurückkommen, auch wenn das schwer ist. Aber mittlerweile, wenn es dem Spieler schlecht geht, ist einfach dieses Netzwerk da, dass ein Spieler sich auch Hilfe nehmen kann, auch anonym zum Beispiel über die Stiftung. Die Nummern sind da, aber auch in den Vereinen ist mittlerweile so viel passiert, wir gehen in Vereine und klären die jungen Spieler über das Thema auf. Also es ist einfach da und es ist kein Tabuthema mehr. Aber trotzdem ist es noch ein schwerer Gang, weil eben ein Gipsbein sieht jeder und sagt, na klar kann der sich nicht ins Tor stellen. Ist ja logisch. Aber
man versteht es ja auch, ne? Man versteht sofort, was ein gebrochenes Bein bedeutet. Depression, so sehr jetzt vielleicht auch schon mehr Aufklärung stattgefunden hat, es bleibt ja ein Stück weit, hä, was ist das? Und schwer vorzustellen, man hat vielleicht schon mal davon gehört, aber dass dann jemand in einer Dunkelkammer liegt und du bei einem Spitzensportler sagen musst als Frau, komm, ich helfe dir, dich anzuziehen, weil man das nicht mehr schafft, dass sich da jemand kaum noch bewegen kann, das ist eben natürlich in vielen Köpfen noch gar nicht angekommen.
Nee, also mir hat auch einer gesagt, das ist wie wenn du einem im Rollstuhl sitzenden sagst, steh auf und lauf.
Ja.
Und das würde sich doch keiner wagen. Aber beim Depressiven sage ich, jetzt stell dich nicht so an. Aber das habe ich auch damals bei Robbie. Ich habe auch mal gesagt, jetzt komm, weil ich so verzweifelt war. Laila weinte, irgendwas war, irgendjemand wollte was von mir. Und ich war komplett überfordert. Und da habe ich auch gesagt, Mensch, jetzt reiß dich zusammen und steh auf. Das tat mir danach total leid. Aber auch Angehörige sind nur Menschen. Deswegen sowas habe ich mir zwar sehr zu Herzen genommen und natürlich auch als er gestorben ist, kommen einem dann solche Situationen wieder in den Kopf. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich sage, nein, das ist eine normale Reaktion, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ja, und die da draußen, die müssen dann auch mal ihren Emotionen freien Lauf lassen. Aber am besten dann halt gehen und für sich auch Freiräume schaffen.
Tut sehr, sehr gut, das von dir zu hören. Angehörige sind auch nur Menschen. Ich glaube, da ist wirklich viel Druck, den man sich selber macht und der anderen vielleicht zusätzlich belastet. Über den öffentlichen Druck und wie ihr dann auch Sachen geheim gehalten habt und vor allem Robbie dachte, ich muss das geheim halten. Du hast ja eben schon angedeutet, dass er den Eindruck hätte, es wäre schlimmer von der Welle, wenn er es öffentlich macht mit der Depression, als wenn er sich das Leben nimmt. Da möchte ich gleich noch mit dir drüber sprechen, aber erstmal würde mich deine Vergangenheit interessieren. Ihr habt euch, du und Robert, am Sportgymnasium in Jena kennengelernt.
Genau.
Bist du auch so eine Sportlerin eigentlich mal gewesen oder vielleicht immer noch, die sagt, hey, Sport und Leistung und so, das ist meins?
Ja, ich war auch Leistungssportlerin. Ich habe modernen Fünfkampf gemacht. Natürlich nicht so erfolgreich.
Ganz kurz, was gehört da alles dazu?
Das ist Reiten, Fechten, Schießen, Schwimmen und Laufen.
Okay.
Genau, der moderne Fünfkampf. Ja. Und sehr trainingsintensiv und natürlich mit der Öffentlichkeit im Fußball nicht zu vergleichen. Robbie hat dann auch immer gelacht. Er so, boah, du hast so viel trainiert und wenn ich das sehe, was ich trainiere und viel, viel mehr, nicht Erfolg, sondern Anerkennung oder viel mehr Möglichkeiten. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch den falschen Sport gemacht. Aber ich war schon auch sehr leistungsorientiert, habe es aber mit dem Kopf nicht hingekriegt. Aber das habe ich gar nicht damals so gemerkt. Ich bin dann immer vor Wettkämpfen, als ich dann so 17, bevor ich nach Jena gekommen bin, vor Wettkämpfen immer krank geworden, meistens Halsschmerzen und habe auch oft dann Schießen war so ein Zitterpartie, klar, Kopfsache und wenn du dann nicht...
Psychosomatisch.
Genau und irgendwann habe ich auch gesagt, ich höre jetzt auf mit 17, weil es hat keinen Sinn mehr gemacht. Also ich wurde vor jedem Wettkampf wurde ich krank und jetzt kann ich es mir erklären. Ich hatte einfach die Hosen voll, ja, und ich hätte wahrscheinlich dann jemanden gebraucht, der mich da unterstützt hat. Aber in dem Bereich, klar war ich bei deutschen Meisterschaften oder war auch Vize-deutsche Meisterin, aber im Jugendbereich, da war das jetzt nicht so, dass man mir einen Therapeuten zur Seite gesetzt hätte. Das war jetzt nicht. Ich habe halt dann irgendwann aufgehört und bin dann nach Jena, ich konnte dorthin, aber nur mit einer Sportart, mit Fechten. Und mir ging es nur ums Abitur, weil ich in Bayern halt rausgegangen bin in der 11. Klasse wegen Latein. Da hat man nochmal 5 Stunden gehabt und es hat mir dann das Genick gebrochen. Und habe dann soziales Jahr gemacht im Krankenhaus und da habe ich dann gemerkt, ja, ist schon schön mit Abitur. Ich bin halt nur von Akademikern umgeben gewesen, meine Brüder, Familie, alle. Und ich wollte, das war für mich so wichtig. Und mein Vater hat immer gesagt, das ist wurscht, Terry, das ist, mach einen Beruf, der dir Spaß macht. Aber mit Abitur kannst du es dir halt raussuchen. Ja? Du musst, kannst dann halt überlegen, was mache ich. Und da gibt es dann keine Grenzen. Und dann habe ich... bin ich aufs Sportgymnasium, auf Gutsmuts Gymnasium Jena gekommen und da habe ich dann Robbie kennengelernt.
Und wann wird in Jena aus T und R TRE?
Relativ spät, nach 1,5 Jahren stand er tragischerweise am Bahnsteig. Ich bin immer mit dem Zug gekommen, also deswegen sagte ich, unsere Liebe begann auf den Schienen oder an den Schienen und endete dort. Er stand dann da. Ich hatte auch zum damaligen Zeitpunkt einen Freund. Wir sind auch immer noch gut befreundet. Der Adi war sogar auf der Hochzeit von Robbie und andersrum. Also das war kein Problem.
War okay so.
War dann okay, der wollte mich dann eh nicht mehr. Und okay. Oder wir hatten uns auseinandergelebt. Ja, und dann jedenfalls stand er da am Bahnhof und ich bin immer mit dem letzten Zug gekommen. Für mich war das, also ich hatte eine tolle Zeit in Jena, aber war natürlich auch gerne in Bayern bei meinen alten Freunden und bei der Familie und habe dann immer den letzten Zug eben genommen und auf einmal stand er am Bahnhof und ich hatte davor nicht viel Kontakt mit ihm. Also das war halt ein Mitschüler, der aber fast nie da war, weil er immer auf irgendwelchen Turnieren war. Naja, und dann sage ich, hi, was machst denn du da? Und dann sagt er, ich warte auf jemanden. Oder er hat gesagt, ich warte auf jemanden. Und ich so, ach so, alles klar. Und dann bin ich weitergegangen. Und er sagt, auf dich. Und ich so, auf mich. Und das fand ich schon damals, 1,5 Jahre jünger war er. Und das fand ich total süß. Ich sag, wie auf mich? Ja, und das Lustige ist, sagt er, ich bin schon zum 3. Mal hier, weil ich ja nicht wusste, wann du ankommst. Und ich habe dann immer diese Züge dann abgewartet. Und das fand ich, also er war selbstbewusst. Also sich da hinzustellen.
Ja, das ist mutig. Vor allem 1,5 Jahre jünger in dem Alter, also das hätte ich mich nie getraut, die Mädels aus einer Klasse höher oder sowas anzusprechen.
Ich sage, also wenn es ihm gut ging, er wusste schon, was er kann, was er darstellt. Er wusste, was er, mich hat es wenig beeindruckt, weil ich mit Fußball so gar nichts am Hut hatte. Aber ich fand das total goldig. Also das war wirklich so. Und dann sind wir zusammen, hat er mich ins Internat gefahren. Er hat damals schon ein Auto gehabt und... und dann haben wir uns irgendwie, ging das relativ schnell. Ich war zwar unsicher, habe ich gesagt, ich habe da jemanden kennengelernt, der hat so ein komisches Vogelnest auf dem Kopf, der Robbie, aber gut, der ist einfach, er hat mich von seiner Art, er war einfach so ein lieber, aber schon auch witziger und auch, er wusste, was er kann. Also er hatte auch eine gewisse Art, Arroganz ist jetzt immer so negativ.
Selbstbewusstsein dann?
Genau, Selbstbewusstsein und manchmal war er auch arrogant. Also, ja, das ist, Die müssen sich warm anziehen, aber auf eine sympathische Art und Weise.
Unsere Liebe begann an den Schienen und endete dort. Fällt euch auf, wie klar und sortiert Theresa über den Verlust redet? Man könnte heulen, wenn man das hört. Und sie klingt gleichzeitig so unglaublich gefasst. Es ist natürlich die Zeit, die hilft, Wunden zu heilen, aber Theresa profitiert auch ganz deutlich davon, dass sie sich so bewusst mit Depressionen beschäftigt und anderen heute versucht, etwas mitzugeben. Davor habe ich wirklich großen Respekt, weil ich mir vorstellen kann, was für einen weiten Weg sie gehen musste, um heute da zu stehen, wo sie steht. Und dann gab es gerade noch einen zweiten, ganz wichtigen Punkt. Theresa sagt, er hat mich mit seiner Art gekriegt, damals im Internat. In der Kennenlerngeschichte von Theresa und Robert hören wir von einem ganz anderen Robert. Einem mutigen, selbstbewussten, offenen, humorvollen, vielleicht sogar etwas sehr selbstbewussten jungen Mann, der immer wieder zum Bahnhof kommt und sich traut, eine ältere Schülerin anzusprechen. Diesen Robert hat Theresa zeitweise durch seine Depression nicht wiedererkannt, was auch nochmal zeigt, wie sehr die Krankheit einen Menschen angreift. Und dieser Angriff, das wird klar, wenn man Theresa zuhört, macht nicht beim Depressiven Halt. Angehörige leiden mit und das ist ganz normal. In ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Depression entwickeln sie nicht selten Schuldgefühle oder auch Ärger über die erkrankte Person. Auch kommt es oft zu Überlastung und Erschöpfung, weil man dem Betroffenen eine Vielzahl ganz kleiner alltäglicher Aufgaben abnehmen muss. Das wird in Theresas Vergleich klar mit dem Rollstuhlfahrer, der nicht einfach aufstehen kann. Ganz wichtig dagegen ist es, die Depression als Erkrankung und zwar als schwere Erkrankung zu akzeptieren. Bei jeder anderen schweren Erkrankung wäre es doch selbstverständlich, dass wir Profis zu Rate ziehen, dass wir nicht davon ausgehen, das selber lösen zu können, sondern ganz klar wissen, wir brauchen jetzt Fachleute, die hier übernehmen. Und das gilt eben bei der Depression auch. Deswegen können wir als Angehörige am besten helfen, indem wir Hilfe holen. Durch ihre Hoffnungslosigkeit glauben Depressive oft, dass ihnen überhaupt nicht mehr geholfen werden kann. Und das ist eben ein Trugschluss. Und da haben wir als Außenstehende vielleicht noch etwas mehr Ressourcen, um dazu beizutragen, dass Hilfe bei den Leuten ankommt, die sie brauchen. Bei allem, was wir als Angehörige leisten, müssen wir auch auf unsere eigene Belastbarkeit, auf unsere eigenen Grenzen achten. Und ich weiß, dass das schwerfällt, weil man sieht ja, dass eine geliebte Person noch viel mehr leidet, komplett fertig ist. Und trotzdem ist keinem geholfen, wenn wir gar nicht mehr auf uns achten. Wenn wir unsere eigenen Interessen völlig aus den Augen verlieren oder kaum noch Kontakt zu unserem Freundeskreis, zu unseren Eltern oder anderen Menschen haben, die uns etwas bedeuten. Es ist nicht leicht, aber als Angehörige von Menschen mit psychischen Krankheiten müssen wir auch auf uns achten. Wir hören gleich noch mehr ganz konkrete Hilfestellung hierzu von Theresa. Vorher möchte ich jetzt von Theresa wissen, wieso sie glaubt, dass Robbie es am Ende nicht geschafft hat. Und dazu springen wir in der Geschichte nochmal an einen ganz wichtigen Punkt. Nur einen Tag nach Roberts Suizid spricht Theresa Enke auf einer riesigen Pressekonferenz die folgenden bewegenden Worte. Wir dachten, mit Liebe geht das.
Ja, das war unser Satz. Mit Liebe geht alles. Mit Liebe schaffen wir das. Das war Robbys und mein Satz. Und der kam dann irgendwie so in der Pressekonferenz raus. Ich hatte ja andere, ich habe mit, die da abends alle bei mir im Haus saßen, wir haben dann einen Zettel geschrieben, was ich sagen kann, was ich sagen soll. Und als ich dann da saß, habe ich gedacht, nee, also du redest einfach das, was du denkst und was rauskommt oder was vielleicht dann auch nicht rauskommt. Und dann war das so. Und wenn ich das jetzt noch sehe, also da bin ich selber, ist für mich selber auch ein sehr emotionaler Moment. Ja. Und aber das war halt unser Satz, mit Liebe geht das, mit Liebe schaffen wir das.
Ist das dann ich stelle mir das gerade vor wie ein Schlag in die Magengrube, wenn man diesen Satz, den man vorher so als Motto für sich hatte, wo man so fest von überzeugt war, auf der Pressekonferenz zum Suizid des eigenen Mannes sagen muss. Nimmst du das so wahr dann auch?
Ja, aber ich habe es dann eben, wie ich es gesagt habe, also wir haben ja gesagt, mit Liebe schaffen wir das. Bei der Pressekonferenz habe ich, geht das, gesagt. Da habe ich mich lange drüber geärgert, dass mir das so rausgerutscht ist, weil wir immer gesagt haben, mit Liebe schaffen wir das. Mit Liebe schaffen wir alles. Und dass ich den Satz falsch gesagt habe. Also nicht so, wie ich ihn oder wie wir ihn immer verwendet haben, sondern mit Liebe geht das. Und so ein Quatsch, aber das ist ja das, der gleiche. Aber trotzdem war das nicht das, was wir immer gesagt oder was Robby dann auch immer gesagt hat. Und natürlich ist das ein Eingeständnis, was ganz schmerzlich ist. Und ja.
Fühlt sich das in dem Moment für dich wie Scheitern an?
Nein, das hat sich nie, sondern eben das Schicksal, die Krankheit, scheitern nicht, weil, und das war das, weshalb wir auch gut mit Laras Tod zurechtgekommen sind und ich glaube auch bei Robbys Tod, damals bei Lara wussten wir beide, wir haben alles getan, also es gab keinen Moment, wo wir gesagt hätten, den hätten wir viel besser machen können oder wir waren nicht für unsere Tochter da oder wir haben ihr das nicht gegeben, ja, so wie man es jetzt wahrscheinlich, wenn was passieren würde, kommen einem so Sachen, wo man sie geschimpft hat oder ungerecht mal behandelt, so in Anführungsstrichen. Nee, es gab nichts. Und wir haben so viel Liebe gegeben. Und das war bei Robby auch so. Also ich wusste, ich oder wir und auch er hat alles versucht. Wir haben alles getan. Und trotz dieser Tragödie steckte ganz viel Liebe drin. Und aber es geht nicht, so wie eben wie bei Krebs, manchmal schafft man es nicht. Man denkt, oder bei einer anderen schlimmen Krankheit, man hofft, man schafft es, aber man schafft es dann doch nicht. Und wenn man das eben akzeptiert, dass das eine Krankheit ist und keine Schwäche, oder das ist ganz simpel gesagt, es ist eine Krankheit und keine Schwäche, dann weiß man auch, dass derjenige nichts dagegen tun konnte in dem Moment.
Das ist jetzt auch wieder so gut von dir mal zu hören und ich glaube, dass auch das ganz, ganz vielen Betroffenen und auch Angehörigen helfen wird, wenn man mal hört, es ist keine Schwäche, sondern diese Person kann nichts dafür. Ich stelle es mir gerade aber im Kopf von jemandem wie dir dann, als Ehefrau, als liebende Frau, als Mutter auch, die mit der Tochter zurückbleibt, dann aber emotional das so zu packen, unglaublich schwierig vor.
Natürlich.
Kannst du das so rational sehen?
Nein.
Oder sind da nicht auch Wut?
Nee. Das ist natürlich jetzt auch viel Zeit vergangen. Ich habe viele Gespräche auch geführt mit Menschen, die selbst betroffen sind, um mich da hinein zu versetzen. Natürlich ist das ganz schwer, auch anfänglich zu akzeptieren. Aber man muss es akzeptieren und man muss es dann auch für sich. Er war ja trotzdem noch, er hat diese Entscheidung für sich getroffen, in der Hoffnung eben, dass es ihm danach vielleicht besser geht. Und das habe ich dann auch irgendwann angenommen. Ich habe oder ich wünsche mir eben, dass er oben sitzt und sagt, es geht mir gut, es tut mir leid, was ich den Angehörigen oder auch meiner Frau und meiner Tochter für einen Kummer bereitet habe. Aber für mich war es der bessere Weg, weil ich wäre durch diese Krankheit unten nicht glücklich geworden. Und er war eben so auch ein hilfsbereiter Mensch. Also er hätte, wäre er gesund gewesen, hätte er das nie gemacht oder hätte er mir sowas nie angetan, weil er immer darauf bedacht war, dass es allen gut geht oder dass es vor allem mir gut geht. Und ich weiß, es hat mal einer im Chat geschrieben, wie kannst du oder wie kann Robert Enke seiner Frau das antun, so ein, ich weiß nicht, Wasser. Oder habe ich mich damals dazu hinreißen lassen, weil jetzt habe ich gelesen, diesem Mann zurückzuschreiben. Wo dann meine Stiftungsmitarbeiter sagt, mach das auf gar keinen Fall. Oh Gott, was.
Was hast du geschrieben?
Ich sage, was ihm einfällt. Robby war so ein fürsorglicher Mann und Vater. Der hat das, also er konnte das nicht. Die Krankheit hat ihn getötet. Deswegen mag ich eigentlich auch immer Selbstmord nicht. Weil es ist kein Selbstmord, sondern die Krankheit hat ihn getötet. Wäre er nicht krank gewesen, hätte er sich nie getötet. Ja, also deswegen ist dieser Begriff auch eigentlich falsch. Ja, und auch wegen des Lokführers. Er hat nicht mehr klar gedacht. Er hätte nie, wenn er, ich glaube, wenn ich davor, wenn wir über diese Art des Suizids gesprochen hätten und ich hätte gesagt, oh Gott, überleg doch mal, was auch dem Lokführer, hätte er sich einen anderen Weg gesucht. Da bin ich mir sicher, weil er war immer bedacht, dass es anderen gut geht.
Du hast, und auch das finde ich wieder unglaublich stark dir dann die Mühe gemacht, ja Mühe, du hast diesen Schritt gegangen, dem Lokführer auch einen Brief zu schreiben. Was hast du dem gesagt?
Ich habe ihm das, was ich jetzt auch hier gesagt habe, dass es mir sehr leid tut für ihn und dass ich weiß, dass es Robby unendlich leid tun würde, wenn er jetzt da, also wenn er meinetwegen überlebt hätte und dass er eine andere Person so mit reingerissen hat. Er hat es nicht überdacht oder er war einfach so verzweifelt in seinem Vorhaben, seinem Leid ein Ende zu setzen, dass er nicht an die Person gedacht hat. Und deswegen finde ich auch all die anderen, die diesen Schienensuizid begehen, die machen sich da keine Gedanken. Also demjenigen dann Vorwurf zu machen, das wäre einfach nur gemein. Aber ich habe natürlich auch Verständnis für die Menschen, die danach eben in Therapie müssen oder vielleicht auch nicht mehr arbeiten können. Das ist ganz, ganz schlimm.
Ich denke an den Gast Peter, der mal hier war. Der hat als Lokführer das zweimal erlebt. Mhm. Und der hat auch von einer massiven Belastung gesprochen, die vor allem bei vielen Kolleginnen und von Kollegen von ihm dann eingetreten ist. Bei ihm ist es sehr gut gelaufen. Aber das war auch so... Die ganze Zeit dieser Zwiespalt im Kopf fand ich beim Zuhören von seiner Geschichte, dass du dachtest, ja, wir sind jetzt in seiner Perspektive aus dem Führerhäuschen heraus und gehen mal bewusst in der Folge mit ihm jetzt nicht in den Kopf der Person, die da auf den Gleisen steht. Aber wie verzweifelt muss ein Mensch sein? Wie hoffnungslos, wie aussichtslos, wenn er diesen Schritt geht? Und ich glaube, das darf man einfach nicht außer Acht lassen, bevor man sich irgendein Urteil erlaubt.
Genau, also das ist für alle Lokführer unglaublich, weil sie werden, ohne dass sie mitreden können oder... werden zu Mördern gemacht. Ja, und das ist unfair und das ist unmenschlich und ich habe da wirklich, das bedauere ich sehr, deswegen habe ich mich auch an diesen Lokführer gewandt und in diesem großen Ereignis durch Robby ist es ja alles viel größer geworden und Freunde und es wird sich ja auch rumgesprochen haben, wer der Lokführer war und das, glaube ich, ist nochmal eine erschwerte Situation, aber eben man muss für beide Seiten Verständnis haben, aber man sollte die Person, die sich da auf diese Schienen begibt, nicht abstempeln, weil es ist auch eine Art passiv zu sterben und nicht aktiv. Und Menschen, die sich vor diesem aktiven Sterben das denken, sie schaffen das nicht, die gehen diesen Weg.
Das auch wieder Theresa, die Helferin.
Ja, ich versuche...
Die Kümmererin.
Ja, ich versuche mir dann immer vor, warum machen Menschen das? Oder ja, aber man kann auch nicht alles erklären oder alles schönreden. Das sage ich auch. Manchmal ist ein Depp halt ein Depp. Ja, und Kindheit hin, Kindheit her. Also das ist, man darf oder man kann nicht für alles Verständnis haben. Aber wenn man sich so mal ein bisschen in die Menschen hineinversetzt, warum reagieren die jetzt gerade so? Ja, dann erklärt sich vieles und dann kann man auch Verständnis haben. Aber man kann natürlich nicht für alles Verständnis haben. Also da so gut bin ich auch nicht. Ich reg mich auf. Es gibt bestimmt viele, die das hören und sagen, ich habe mich auch schon mal mit der Enke angelegt irgendwie. Also ich bin jetzt keine, die immer lieb ist. Also das
keine Göttin, ja? Davon würde ich auch nicht hinstellen.
Nee, das Bild darf nicht entstehen. Also ich kann auch richtig ekelhaft sein.
Okay, das ist ja offen. Theresa, wir haben heute auch an vielen Stellen ganz, ganz klar und deutlich über den Suizid von Robert gesprochen. Und eine Sache finde ich dabei in der Kommunikation immer ganz wichtig, dass das nicht dann irgendwie so rüberkommt wie der letzte Ausweg, wie diese... ja, unausweichliche Maßnahme. Und du nickst gerade schon, weil ich weiß, dass du auch mit der Robert-Enke-Stiftung ganz, ganz viel wichtige Aufklärungsarbeit rund um das Thema machst. Und da würde ich gern gerade noch einfach viel von deinem Wissen jetzt noch abgreifen wollen, mal so ganz egoistisch für uns alle als Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht. Was würdest du sagen? Wie hätte es andere Wege geben können? Und was gibst du uns allen anderen mit, die wir vielleicht zuhören und denken, naja, das sind mal düstere Wolken im Kopf oder wir wissen vielleicht selber von einem Angehörigen, von einem Freund, von einer Mutter, dass da vielleicht Suizidgedanken sind. Was können wir tun?
Also Hilfe holen, das ist das Wichtigste, wirklich entweder zum Hausarzt erstmal zu gehen oder sich jemandem anzuvertrauen. Oder es gibt Telefonseelsorge, es gibt die Robert-Enke-Stiftung, also versuchen, sich Hilfe zu holen. Und wenn man merkt, jemand ist erkrankt oder man hat den Eindruck, mit dem das Gespräch suchen, aber nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und zu sagen, du hast eine Depression, mach jetzt was oder lass dir helfen, sondern erstmal ins Gespräch kommen und dann eben auch anhand von Beispielen, sei es die Tennisspielerin, sei es andere, also positive Beispiele, die sich öffentlich bekannt haben, die es auch erwischt hat, dass man...
Nora Tschirner, Thorsten Sträter, genau, Kurt Krömer, um mal ein paar Promis noch zu nennen.
Diese Angst und diese Furcht, ich bin schwach, nimmt, sondern dass man sagt, ey, da hat es ganz viele, die haben auch schwere Zeiten hinter sich gehabt. Verständnis aufbringen, Hilfe anbieten, weil oft sind Depressive eben nicht mehr dazu in der Lage, selbst zum Hörer zu greifen. Dass man sagt, du, soll ich das mal für dich erfragen oder ich kann mich da schlau machen und so weiter. Also das ist ganz wichtig, weil das sage ich immer, Depressionen sind gut behandelbar. Erkennt man es rechtzeitig, lässt man sich helfen, dann ist eine Depression nicht tödlich. Es gibt natürlich schwere Verläufe. Depression ist auch mit dem Tod verbunden. Dass da aber, wie bei anderen Krankheiten auch, aber die Mehrzahl der Erkrankten wird geheilt und wird wieder gesund und geht gestärkt ins Leben. Und wenn man es hatte, und das hat Robbie nicht gemacht, diese mentale Hygiene, dass man eben, auch wenn es einem gut geht, trotzdem noch vielleicht einmal im Monat zum Psychologen oder Psychiater geht, sich Auszeiten für sich nimmt, ja, ein bisschen Tempo rausnehmen, wenn es möglich ist. Es ist natürlich nicht immer möglich, ja, aber wenn es dann mal möglich ist, Tempo rausnehmen.
Und ist das dann, habe ich das gerade richtig rausgehört, etwas, wo du schon sagen könntest, da ist bei Robert etwas schiefgelaufen?
Ja, da haben wir einfach dann, nachdem er da so gut rausgekommen ist und dann Nationaltorhüter und auch ich sage, wir hätten damals den Tod von Lara, hätten wir uns behandeln lassen müssen. Und wir hätten das aufarbeiten müssen. Ich hatte die Angst, dass sie nicht genügend trinkt. Ich war immer in Anspannung. Robbie hat abends in ihr Bett geguckt und hat geguckt, ob sie noch atmet. Weil Robbie war ja damals dabei als Lara in der Klinik. Wir hatten uns da ja abgewechselt und er war, also das hat sich tief in uns verankert. Und auch wenn man denkt, dass ich komme damit klar und wir haben uns Gott sei Dank gehabt. Wir haben viele Paare entfernen sich ja in der Trauer. Wir haben zusammen getrauert. Aber trotzdem hätte man sich helfen lassen müssen. Und wie gesagt, ich habe das dann in der Klinik, ich bin ja auch in die Klinik gegangen, dann habe das aufgearbeitet, weil ich habe gemerkt, da ist vieles im Argen und ich bin auch nur ein Mensch und das sind traumatische Erlebnisse.
Also das fehlte bei ihm einmal, dass du sagst, da ist ganz schön viel angestaut gewesen, wo man dann einfach drüber hinweggeht, wieder funktionieren muss, beim Training da sein muss, toll, alles nach außen klappen, du nickst schon die ganze Zeit. Gab es weitere Punkte, wo du sagen würdest, hey, das im Rückblick hätte man anders machen müssen?
Eigentlich nur, dass er weiterhin in Therapie hätte gehen müssen, dass er ja sich alle 3 Wochen, alle 6 Wochen mit seinem Therapeuten vielleicht besprochen hätte, getroffen hätte, dass er vielleicht das Antidepressivum länger hätte einnehmen müssen. Bei Sportlern ist es ja immer so, Tabletten und so, das hat er, aber es ist ja gut gegangen, aber kurz abgesetzt und hätte es vielleicht früher wieder nehmen müssen, als er gemerkt hat, bei mir stimmt was nicht. Also ja, er hätte sich, hätte da mehr auf seine Depression Rücksicht oder auf seine Prädisposition der Erkrankung Rücksicht nehmen müssen, sollen.
Ja. Laila, ich habe nachgerechnet, müsste heute 12 sein oder ist sie schon 13?
12.
Sprecht ihr offen über das, was passiert ist?
Ja, aber es war auch ich war auch dann mit ihr bei einer Kinderpsychiaterin, weil als ich nach Hannover zurückgekehrt bin, sie ist in die 3. Klasse gekommen. Da war das Thema natürlich da. In Köln war das Thema nicht, stand nicht im Fokus. Gehen die Leute mit bekannteren Namen anders um, auch die Eltern. Aber hier in Hannover ist natürlich Enke ein großer Name. Alle verbinden erstmal die Tragödie mit diesem Namen, was normal ist. Und in der Klasse gab es dann natürlich, ja, also sie kam nach Hause und hat mir dann Szenen erzählt, was ihre Mitschüler erzählt haben. Den einen Tag haben die mich auch angerufen in der Schule und haben gesagt, sie haben dann online was machen können. Und dann gab es auf einmal Bilder der Beerdigung. Das kannte sie halt nicht. Hat halt eine Mitschülerin gesagt, komm, wir machen ein Thema über Robert. Wir sollen irgendwie Prominente. Und sie fand das natürlich auch spannend. Sie hat natürlich gemerkt, dass dieser Name auch was aussagt. Also sie kriegt Aufmerksamkeit. Ja. Und da konnte sie schwer mit umgehen. Dann auf einmal kamen diese Bilder der Trauerfeier. Mich bei der Presse hat sie dann gesehen. Und da war dann viel Redebedarf. Und das war für mich auch, ich habe damals immer zu Leila gesagt, Papa hatte Krebs im Kopf. Und ich fand das eigentlich eine schöne Veranschaulichung. Und da sagte sie mir, und es leuchtet mir ein, sagt, nein, man soll gar nicht mit solchen Synonymen arbeiten, sondern man kann auch einem dreijährigen Kind sagen, das erkläre ich dir später, dein Papa hatte eine Depression, das ist eine schwere Krankheit und ist daran gestorben. Kinder verpacken viel mehr und die Vorstellung kann oft viel grausamer sein als dann die Realität. Und ich habe zu ihr gesagt, frag mich alles, was du fragen möchtest. Ich habe ihr das natürlich erzählt, was Robbie gemacht hat. Aber ich gehe nie weiter, als sie möchte. Und okay. Aber es werden bestimmt noch viele Gespräche auf mich zukommen.
Jetzt hast du zwei so schwere Schicksalsschläge erlebt. Tod von Tochter und Ehemann. Kann man damit seinen Frieden finden? Kannst du das?
Ja, also es ist schon manchmal, dass ich sage, es ist schon viel. Mein Bruder habe ich ja auch 2011 verloren, ja, den stimmt. Großen. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis und manchmal fragt man sich schon, warum ist das alles, ja? Und aber es bringt nichts. Es ist so und ich bin natürlich auch jemand, der immer in den Superlativen denkt. Also ich habe auch einen mitgekriegt. Wenn mein Kind fiebert oder irgendwas ist, dann muss ich mich selber dann zurücknehmen und sagen, okay, nein, das ist jetzt keine schlimme Krankheit oder das wird er überstehen. Aber das ist bei mir drin. Also ich habe auch, ich habe auch einen mitgekriegt. Das ist so Verlustangst. Ich habe ganz große Verlustangst und die ist wieder gekommen, als das Schlimme passiert ist. Also kurz danach hatte ich keine Verlustängste, weil ich gesagt, was soll jetzt noch passieren? Also so, man stumpft dann auch ab. Aber wenn man dann wieder im Leben steht und auch wieder glücklich sein kann, dann hat man Verlustängste. Weil man sagt, ich weiß noch, eine Freundin sagte, das war kurz vor Robbys Tod, ich weiß auch noch, an welcher Ampel ich stand, die sagte, schlimmer geht's jetzt nicht. Also du hast Lara verloren und schlimmer geht's nicht. Und ich weiß noch, es kam aus bei mir raus, schlimmer geht immer. Und viele sagen dann immer, was ist das für ein negativer Satz? Und dann sage ich, ja, das ist aber mein Leben. Das ist mein Leben. Schlimmer geht immer. Aber man darf natürlich das auch nicht zu arg in sich aufnehmen, weil sonst passiert, also da bin ich dann auch schon so, dass man negative Sachen vielleicht dann auch anzieht. Aber ich mache das Beste draus, aber trotzdem sage ich, ich bin nicht davor gefeit, dass noch irgendwas passiert. Ich klopfe, was man jetzt nicht sehen kann, aber ich hoffe einfach, dass ich jetzt mein Leben so in normalen Gängen oder in normalen Abschnitten zu Ende bringen kann und in der normalen Reihenfolge. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Was gibt dir Kraft?
Was gibt mir Kraft? Ich liebe das Leben. Ich liebe es. Es gibt so viele schöne Sachen. Ich lebe gerne. Und ich bin zwar auch ein Mensch, der gern alleine ist, aber ich bin auch gern unter Menschen und ich rede viel und gerne. Das habe ich von meinem Vater, dass ich gerne rede. Und ich sage immer, es gibt noch so viel Schönes, was auf mich wartet. Ich möchte meine Kinder heranwachsen sehen. Ich möchte selber noch was erleben, wenn die Kinder mal groß sind. Was ich vielleicht anfänglich oder als ich noch jünger war oder noch nicht so viel Schicksalsschläge hatte, wo ich sage, ja, geht immer vor, aber immer weiter und ich stehe auf. Und jetzt ist es so, dass ich viele Sachen auch abgeklärt sehe und sage, okay, gegen manche Sachen kann man nichts tun und so gegen so eine Strömung anschwimmen. Ja, so, manchmal muss man sich dann auch treiben lassen und das Schicksal dann so hinnehmen und da das Beste draus machen. Aber ich werde nie, auch wieder klopf, 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 ein Mensch sein, der den Kopf in den Sand steckt. Es gab viele, die gesagt haben, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, könnte ich nicht mehr leben. Oder Und das ist ein Satz, ich weiß, die Person, deswegen sage ich immer, bedenkt eure Worte. Die Person, die das sagt zu einem, will dir den Respekt zeigen. Die will sagen, boah, du bist stark und du bist toll und ich könnte das nicht. Aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass du so Schlimmes erlebt hast, dass man dann eigentlich gar nicht mehr weiterleben möchte. Was bin ich für ein Unmensch? Ja, ich weiß noch, das war am Grab meiner Tochter und das hat dann einer gesagt, dein Vater, und das sagte, ich könnte das nicht packen. Und das impliziert ja, dass du praktisch herzlos bist. Nicht Herz, das ist jetzt übertrieben, aber wenn man in
der... Ich weiß aber genau, was du meinst.
Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, und ich könnte das nicht packen, weil ich bin so ein...
Emotional.
Damit muss doch jeder normale Mensch überfordert sein. Du bist das offenbar nicht. Und ohne, dass sie es böse meinen, impliziert das natürlich bei dir etwas. Du nickst schon die ganze Zeit, ja, hey, kann doch gar nicht wahr sein.
Ich bin doch nicht aus Stein. Sondern, dass man dann diesen Menschen das Gefühl gibt, ihr seid zwar stark, aber eigentlich seid ihr total unnormal, weil eigentlich müsstet ihr euch jetzt auch in den Sarg legen, weil das, was dir passiert ist, das kann man doch nicht aushalten. Und das meine ich nur. Manchmal möchte man was Schönes sagen, aber dem anderen versetzt es einen ganz schlimmen Stich.
Das lasse ich gerade mal für mich auch nachhallen, weil ich glaube, dass das einfach auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich auch immer fragt, die Idee, sich in jemand anderen reinzuversetzen und irgendwie dann das mitzufühlen, nachzuempfinden, das hat Grenzen.
Geht nicht.
Ich kann jetzt nicht nachempfinden, ne, wie das ist, eine Tochter zu verlieren oder den Ehemann. Und dann, glaube ich, sollte man eben vorsichtig sein mit allem, was in irgendeine Richtung von Bewertung geht.
Genau. Und deswegen wollen auch viele, die ihren Partner oder jemanden nahestehenden verloren haben, mit mir sprechen. Und
glaube ich.
Weil sie sagen, keiner versteht mich. Es kommen dann irgendwelche Sätze, die Menschen gut meinen, aber keiner kann das. Und ich kann mich in andere Sachen nicht reinversetzen. Aber da muss man vorsichtig sein. Und wenn jemand mit einer Trauer oder mit einer anderen Tragödie zu mir kommt, dann kann ich sagen, ich kann verstehen, wie du dich jetzt fühlst, weil du alleine bist, weil du den Verlust hast. Aber ich kann andere Sachen da nicht greifen, die du durch einen lieben Menschen durch einen Unfall verloren hat. Oder das kann ich dann nicht greifen. Und deswegen, das sollte man sollte bei den Menschen sein und sollte ihnen zuhören und aber keine, versuchen, keine schlauen Sprüche rauszuhauen. Weil vielleicht wird man auch zu sensibel. Weißt du, was ich meine? Also, dass man dann zu arg hinhört. Und ich habe auch schon oft, bevor Robbie gestorben ist, habe ich bestimmt auch schon gesagt, boah, das bringt mich um. Ja? Hört man das aber jetzt von jemandem, dann ist es natürlich schwer oder lapidar. Wie viele haben gesagt, dann schmeiße ich mich halt vor den Zug. Ja, und jetzt so,
Das hat natürlich in deinem Leben einen völlig anderen...
Wobei ich auch mit... Wenn jemand das sagt, dann kann ich auch sagen, alles gut. Ja, also ich weiß das ja selber, weil ich ja auch nur Mensch bin und auch mal einen blöden Spruch raushau. Aber so ein bisschen achtsamer miteinander umgehen. Ich auch. Es gibt viele Situationen, wo ich auch Bock missbaue.
Total. Und ich glaube, das ist auch das, was ich heute aus diesem Gespräch mit dir vor allem mitnehmen werde. Dieser menschliche Umgang und dieses, da ist das Desaster. Da ist der Tiefschlag, da ist die Katastrophe passiert. Und man hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen und trotzdem, Leichtigkeit wäre jetzt das völlig falsche Wort, aber gehst du damit mit einer Art und Weise um, wo ich glaube, dass man nachvollziehen kann, dass ganz viele mit dir sprechen möchten. Und dieser eine Spruch, der bleibt mir die ganze Zeit im Kopf, der Rob mit dem kaputten Kopf, euer Reim.
Das war seiner.
Was ja auch schon. Das war seiner. Er scheint ja dann gerne gereimt zu haben, aber irgendwie, wo man auch so vielleicht versteht, in all der Schwärze und all der Dunkelheit, dann so ein Spruch, das ist irgendwie auch wieder so menschlich. Wenn du jetzt heute nochmal einen Tag mit ihm verbringen könntest, was würdet ihr machen?
Dann würden wir nach Lissabon fliegen, dann würden wir im Montemar essen gehen, Vinho Verde trinken, würden mit den Hunden spazieren gehen, uns an den Pool legen, ein bisschen chillen und abends zusammen Fußball gucken. Wahrscheinlich,
dann, am Abend zum Abschied, was sagst du ihm?
Komm wieder. Das würde ich sagen.
Könnte man am Ende doch wieder mitweinen. Ja. Theresa, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, das gibt ganz viel, was du erzählst und auch was du an Hoffnung mitgibst. Und ich wünsche dir weiter einfach alle Kraft, die du jetzt schon ausstrahlst.
Dankeschön. Alles gut ja. auch. Tschüss.
Danke. Tschüss. Komm wieder, würde Theresa ihrem Robby sagen. Und ich sag's euch, da ist mir fast die Stimme weggeblieben, als sie das so sagt. Theresa hat eine wirklich schwierige Zeit mit ihrem Mann durchlebt. Sie hat ihn in seinen depressiven Phasen begleitet, unterstützt und immer wieder versucht aufzubauen. Dabei hat sie die Hoffnung nie ganz verloren und ihn am Ende doch verloren. Trotz all der Tiefschläge, trotz all der düsteren Wolken, trotz all der Konflikte hält sie ihn, ihren Robby, in positiver Erinnerung. Was ihr dabei hilft, ist, sich klarzumachen, das war nicht er, das war seine Erkrankung. Und das ist mir heute in dieser Folge nochmal ganz bewusst geworden. Depression ist eine schwere Krankheit und Depressionen können tödlich sein. Sie können jeden treffen und sie haben viele Erscheinungsformen. Und deshalb ist ein Bewusstsein dafür, gerade durch Personen, die im öffentlichen Leben stehen, unglaublich wertvoll. Und dann gab's da noch was, das nachhallen wird. Theresa sagt, auch Angehörige sind nur Menschen. Sie macht ganz klar, ich darf als Angehörige platt, verzweifelt, traurig und auch wütend sein. Angehörige sind keine Therapeutinnen oder Psychiater, sondern eben nur Menschen. Da sein, versuchen Hilfe möglich zu machen, das können wir. Aber auch dabei haben wir Grenzen. Ich bin wirklich froh, dass Theresa sich mit der Robert-Enke-Stiftung so sehr für die Aufklärungsarbeit einsetzt und ermunter uns alle mal, auf deren Webseite vorbeizugucken und vielleicht hat der ein oder andere ja sogar Lust, die Robert-Enke-Stiftung zu unterstützen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Depression wissen möchtet, dann hört euch doch mal die Sonderfolge »Bin ich depressiv?« von Atze Schröder und mir an. Ihr wisst vielleicht, dass wir zusammen den Podcast »Betreutes Fühlen« machen und diese Folge, die haben wir ein Stück weit als Dankeschön rausgehauen, weil wir letztens die 1 Million Abos geknackt haben. Darin geht es nochmal ganz ausführlich um die Frage, woran erkennt man denn, ob man depressiv ist? Und das betrifft uns eben nicht nur als potenziell Depressive, sondern natürlich auch als Angehörige. Und unbedingt nochmal, ihr merkt hier, ganz viel Service zum Schluss, sei die Seite empfohlen der Deutschen Depressionshilfe. Da gibt's wirklich praktische Tipps, leicht verständlich für Laien und Hilfe, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, Hilfe, die hilft. Damit jetzt Feierabend und nochmal von Herzen danke an Theresa für ihren Einsatz. Nächste Woche, wenn ihr möchtet, geht es direkt weiter und zwar mit Jacqueline Janke. Die Geschichte ist unvorstellbar. Ihr müsst sie euch so vorstellen. Du fährst mit einer Freundin nachmittags vom Badesee nach Hause. Das Auto, in dem ihr fahrt, habt ihr geliehen. Es hat noch 1,5 Jahre TÜV. Du sitzt am Steuer. Es bricht die Vorderachse. Deine Freundin ist bei 100 km/h auf der Landstraße und dem Gegenverkehr, in den ihr geratet, sofort tot. Du überlebst mit schwersten Verletzungen, kommst ins Krankenhaus und erwachst erst einige Wochen später aus dem Koma. Allerdings im Locked-In-Syndrom. Das bedeutet, du bist gefangen im eigenen Körper. Bei vollem Bewusstsein kannst du nichts bewegen. Wie fühlt sich das an und wie kämpft man sich da wieder raus? Wie macht man auf sich aufmerksam? Verliert man die Hoffnung, die Lust am Leben? Will man sterben? Also da sind so viele Fragen, die sofort in meinem Kopf aufkommen. Und Jacqueline Janke hat sehr, sehr viele, zum Teil ganz verblüffende Antworten darauf. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr hier wieder dabei seid. Bis dahin klickt doch auf Abonnieren bei diesem Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn neue Folgen rauskommen. Und schickt mir gerne Feedback über Instagram oder post@leonwindscheid.de. Und ansonsten zum Schluss wie immer, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.